in Babylonien vielleicht sein, aber es gibt auch andere Ideen. Auf jeden Fall war das ein sehr weiter Weg. Sie waren sicherlich einige Tage, wenn nicht sogar Wochen unterwegs. Dies werden sie nicht für jedes Königskind, das da in irgendeinem Land geboren wird, gemacht haben. Sie sahen also wohl mehr in diesem Kind als nur ein Königskind. Es war nicht einfach eines unter vielen, es war einzigartig. Und wie einzigartig, das wollen wir uns anhand von den Geschenken, die sie bringen, anschauen. Aber erst einmal, warum Sterndeuter? So hieß es im Text und so nenne ich sie auch, aber es ist ja auch die Rede von drei Königen oder den Weisen. Was waren das nun für Menschen? Um das genau anzuschauen, hilft es uns, das griechische Wort, das dahinter steckt, anzuschauen. Denn das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und dort steht Magoi. Dieses Wort wird auch also davon abgeleitet, wird das Wort Magie oder Magier, das wir im Deutschen kennen. Aber es geht dabei nicht um Magie, wie wir sie vielleicht von Harry Potter oder Bibi Blocksberg oder Herr der Ringe kennen. Solche Magie gibt es nur in Filmen. Und übrigens auch Zauberkünstler haben damit nichts zu tun. Es ist heutzutage in den meisten Kreisen auch von Zauberkünstlern völlig verpönt, wenn jemand, also ein Zauberkünstler, sagt, ach, ich habe übernatürliche Fähigkeiten, sondern jeder weiß, da geht es um Tricks und um Geschick und nicht um irgendwelche schwarze Magie oder was auch immer. Ja, Magie wird eigentlich nur von Unwissenden übernatürlich verstanden. Und dieses Wort Magoi kommt ursprünglich von einem medischen Stamm, also die Meder, das war ein Volk damals. Und dieser Stamm hieß Mager, also so nannte man den, die Mager, und dies war ein Stamm von Priestern. Diese beschäftigten sich mit Wahrsagen, Träume deuten und eben auch so Zauberei, also so Zauberkunst, wobei sie ihr Wissen geheim hielten. Also sie erzählten davon nicht, wie das funktioniert, und so macht es den Anschein, dass sie übernatürliche Fähigkeiten hatten. Dazu beschäftigen sie sich eben auch mit Astronomie und Astrologie, also alles, was mit Sternen und so zu tun hat. Heute meint man mit Astronomie die Lehre, also die wissenschaftliche Erforschung von Sternen und Planeten. Hingegen ist Astrologie die Pseudowissenschaft der Deutung von ihren Konstellationen. Wir kennen das vielleicht von Horoskopen, je nachdem, wie die Sterne stehen und so weiter. Aber damals gehörte das beides eigentlich zueinander. Man hat das gemeinsam miteinander verbunden. Auch noch bis ins Mittelalter war das so. Und in dieser Geschichte, interessanterweise, werden diese Magier eben vor allem als Sterndeuter dargestellt, weshalb diese Übersetzung vielleicht am einfachsten ist. Und noch interessanter ist, dass das, was wir jetzt als Astrologie verstehen, was sie da tun, Sterne zu deuten und zu sagen, ach, das ist der Stern von dem König und sie dem folgen, erstaunlicherweise stimmt ihre Deutung. Gott führt diese nicht-jüdischen Sterndeuter anhand von ihrem fragwürdigen Handwerk zu Jesus, zum Jesuskind. Vielleicht kannten sie auch solche jüdischen Prophezeiungen, die es gab, über einen kommenden König. Und doch waren sie wohl eben keine Juden und erkannten die Einzigartigkeit von diesem Königskind, dass es nicht einfach irgendein Königskind ist. Wahrscheinlich erkannten sie das anhand ihrer Sterne. Ja, sie wollen ihm Ehre erweisen. Sie waren überglücklich, als sie den Stern am Ziel sehen. Sie warfen sich vor diesem Jesuskind nieder und beschenkten ihn mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und diese drei Geschenke wollen wir uns nun ein wenig genau anschauen in dieser Adventspredigtreihe, die wir heute starten. Ja, was haben diese Geschenke zu bedeuten? Es ist so, dass darüber auch gestritten wird. Ach, was könnte dahinter stecken? Was für eine Symbolik? Es gibt Menschen, die sagen, da steckt eine sehr starke symbolische Bedeutung dahinter. Und dann gibt es verschiedene Theorien. Jedoch werden diese Geschenke eigentlich hier in diesem Text nur ganz kurz erwähnt. Sie brachten Schätze, diese Geschenke, Gold, Weihrauch, Myrrhe, Punkt. Es wird ihnen keine zusätzliche Bedeutung gegeben. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass die Sterndeuter sich vor Jesus niederwerfen, dass sie ihn als König erachten und als König ehren. Und so ihm diese Geschenke geben. Diese Geschenke waren damals sehr wertvoll und es waren Geschenke, die man besonders für einen König hatte. Also die Sterndeuter sahen wahrscheinlich nicht eine größere Symbolik dahinter, als dass sie damit diesen König, dieses Kind als König ehren wollten. Und doch ist es interessant, dass diese Wörter, wenn wir sie anschauen, wie sie in der Bibel vorkommen, diese Geschenke, dass diese symbolisch mit Jesus in Verbindung gesetzt werden können. Und so schauen wir uns heute dieses erste Geschenk, dieses Gold, genauer an. Ja, mit diesem Gold von den drei Begriffen können wir heutzutage am meisten anfangen. Das kennen wir, das gibt es vor allem als Schmuck, das haben wir schon gesehen, so Goldkettchen oder einen vergoldeten Ring, Ehering, eine goldene Uhr trägt wahrscheinlich der eine oder andere hier, nein, aber gibt es teilweise auch, wo wir das schon gesehen haben. Bei uns ist Gold viel verbreiteter als damals. Damals war es noch wertvoller. Damals war es etwas Edles, was sich nur wenige leisten konnten. Ja, Königen stand eben Gold zu. Und so wird Gold auch im Alten Testament erwähnt. Zum Beispiel wurde König Salomo mit Gold beschenkt. Da heißt es, als die Königin von Saba zu ihm kam, mit zahlreichem Gefolge kam sie nach Jerusalem, ihre Kamele waren schwer beladen mit duftenden Ölen, Gold und Edelstein. Oder ein paar Verse weiter, dann schenkte sie Salomo 120 Zentner Gold, eine Menge duftende Öle und viele Edelsteine. Also als solche Geschenke für einen König. Und das, interessanterweise, kann man auch als die Erfüllung von einem anderen Psalm sehen, nämlich von Psalm 72, den wahrscheinlich König David für seinen Sohn und Nachfolger auf dem Thron Salomo geschrieben hat. Da heißt es, lang lebe der König. Möge er beschenkt werden mit feinstem Gold aus Saba. Und vorher haben wir gesehen, die Königin von Saba hat ihm dieses Gold geschenkt. Möge man beständig für ihn beten und ihn segnen alle Zeit. Also der Psalm ist älter, er ist vorher geschrieben. Und später kommt die Königin von Saba und beschenkt ihn unter anderem mit Gold. Und dieser Psalm wird jetzt eben auf Salomo gedeutet, aber eben nicht nur. Man nimmt auch an, oder man kann auch sagen, dass damit der Messias gemeint ist, dass das auch auf den Messias zutrifft, den kommenden König. Und da sehen wir noch mehr Parallelen zu unserer Geschichte mit den Sterndeutern. Wenn wir ein paar Verse zurückgehen, Vers 10 und 11, da heißt es, die Könige von Tarsis und von allen Inseln werden Geschenke bringen, die Herrscher von Saba und Seba ihren Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Völker ihm dienen. Und auch im Kontext von folgender Stelle aus Jesaja geht es um den Messias, um diesen messianischen König, der kommen soll. Karawanen von hochbeladenen Kamelen kommen aus Midian und Ephah. Die Leute aus Saba kommen mit Gold und Weihrauch und rühmen meine mächtigen Taten. So sagt es Gott. Und hier sehen wir, dass wie bei den Sterndeutern auch noch Weihrauch erwähnt wird. Also hier sehen wir einige Parallelen. Dieses Jesuskind, das die Sterndeuter beschenken, es ist der messianische König, der im Alten Testament verheißen ist. Nun, wie kommt es zu diesem Verständnis von einem messianischen König, von dieser Verheißung? Das fängt schon einiges vor diesen Stellen, die ich hier aufgezählt habe, an, nämlich im allerersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose. Ja, erst vor 2 Wochen haben wir unsere Predigtreihe zum ersten Buch Mose abgeschlossen und dabei hatten wir es auch von Abraham. Und bereits bei Abraham verheißt Gott, dass von ihm Könige abstammen. Da heißt es, ich werde dich überaus fruchtbar machen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völker werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Und in Vers 16 wird das nochmal wiederholt. Und diese Verheißung wird nochmal bei seinem Enkelsohn, bei Jakob wiederholt. Da heißt es, weiter sagte Gott, ich bin der Gewaltige, sei fruchtbar und vermehre dich. Deine Nachkommen sollen zu einem ganzen Volk, ja zu einem Verband von Völkern werden und sogar Könige werden von dir abstammen. In 3 Wochen haben wir das Ende von Jakob auch gesehen und in dieser letzten Predigt, in der Predigtreihe, gesehen, wie diese Königslinie weitergehen soll von Abraham, Jakob auf den 4. Sohn von Jakob, nämlich Juda. In dieser Geschichte war es so, dass Abraham im Sterben lag und kurz vor seinem Tod seine Söhne noch gesegnet hat und jedem einen ganz persönlichen Segen mitgegeben hat. Und so heißt es beim Segen für Juda: Dich, Juda, preisen deine Brüder, nur dir gehören Thron und Zepter. Dein Stamm wird stets den König stellen. Hier haben wir also schon im allerersten Buch der Bibel die Verheißung von Königen, die Gott schenken wird, was Gott verheißen hat. Und schlussendlich geht es so weiter geschichtlich, dass nachdem die Israeliten das Land Kanaan einnehmen, verschiedene Richter dieses Volk führen und sich um Israel kümmern. Aber da wird schon klar, dass Israel einen König braucht. Das ist eigentlich das Thema vom ganzen Richterbuch, das immer wieder auftaucht. Folgende Formulierung kommt 4-mal so oder ähnlich vor. Es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und jeder tat, was er wollte. Zur Zeit der Richter gab es keinen König, jeder tat, was er wollte. Also das ist eine sehr negative Bestandesaufnahme. Offensichtlich braucht dieses Volk Israel einen König, der für Ordnung sorgt, dass nicht einfach jeder tut, was er will und man sich gegenseitig Schlimmes antut oder nicht auf Gott hört und so weiter. Und die Israeliten sahen das selber ein. So heißt es beim letzten Richter, beim Richter Samuel, in 1. Samuel 8, da kamen alle Ältesten Israels zusammen und gingen zu Samuel nach Rama. Sie sagten zu ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Also sie eignen sich nicht als Richter nach Samuel. Setze deshalb einen König über uns ein, der bei uns für Recht sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie einen König haben wollten. Samuel fand das keine gute Idee. Er wandte sich an den Herrn, aber der antwortete ihm, erfülle ihnen nun nur ihren Wunsch. Nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Seit ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, sind sie mir immer wieder untreu geworden und haben sich anderen Göttern zugewandt. Das ist bis heute so geblieben. Israel braucht einen König. Wenn man das so liest, dann kann man eigentlich sagen, eigentlich brauchen sie keinen König, eigentlich haben sie einen König. Gott war ihr König, aber sie lehnten ihn ab. Und spannenderweise lässt Gott das zu. Gott lässt das mit sich machen. Die Menschen wollen ihn nicht als König, sie wollen einen menschlichen König und Gott sagt einfach, so machen wir es. Ja, welcher König lässt sich so leicht absetzen? Gott hat ja schon verheißen, dass das Volk Israel menschliche Könige haben wird. Und in der langen Sicht soll das eben dazu führen, dass Gott wirklich König von Israel ist. Dies können wir im Nachhinein sehen. Und dies sehen wir stückweise bereits angekündigt. So ist es auch, als es noch keinen Tempel in Israel gab, keinen Tempel für Gott, Damals gab es nur die Stiftshütte, also ein Zelt, wo man die Bundeslade hatte, die Gottes Gegenwart darstellte, wo man sagte, Gott wohnt darin. Da sagt König David, Gott lebt in einem Zelt und ich in einem großen Palast. Das kann doch nicht sein. Ich baue Gott ein Haus. Er soll auch so einen Palast, einen Tempel haben. Doch Gott sagt, nein, du sollst mir kein Haus bauen. Und da ist es weiter, und nun kündige ich, das sagt Gott zu David, und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn man sagen kann, David hat doch ein Haus, er hat seinen Palast, aber da geht es um etwas anderes. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenmaß bestrafen, wie ein irdischer Vater seinen Sohn. Aber meine Liebe will ich ihm nicht entziehen, wie ich sie Saul entzogen habe. Ihn habe ich verstoßen und dich an seiner Stelle zum König gemacht. Dein Königshaus, hier sehen wir das Wort Haus wieder und wie es hier gemeint ist, und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Hier sehen wir das gleiche Prinzip, das wir vorher schon gesehen haben, bei Psalm 72. Bei Psalm 72 haben wir gesehen, da sagt David eigentlich zu Salomo, dass er König sein soll und wie und so weiter. Und auch hier kann man sehen, dass sich dies in Davids Sohn Salomo erfüllt. Salomo war der, der Gott ein Haus gebaut hat, der den Tempel gebaut hat, den salomonischen Tempel. Und gleichzeitig sehen wir aber auch bei diesem Text, dass auch er auf den messianischen König hindeutet. Für uns natürlich dieser erste Satz hier in Vers 14, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein, das verstehen wir im Nachhinein sehr deutlich auf Jesus. Und eine ewige Herrschaft, ja, die Verheißungen eines messianischen Königs, die wird im Alten Testament so aufgebaut und immer erweitert. So gibt es verschiedene andere Stellen, die ich nur kurz zeigen möchte. Jeremia, da heißt es, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der den Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisungen Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Rettung. Oder bei Hesekiel, und der Nachkomme Davids, der meinem Diener David gleicht. David wurde angesehen als ein Mann nach dem Herzen Gottes, der ihm wirklich gedient hat. Und so soll auch dieser Nachkomme sein. Er wird ihr König sein. Sie alle werden einen Hirten haben. Sie werden nach meinen Weisungen leben und meine Gebote befolgen. Und noch eine letzte Stelle. Hosea, zuletzt aber werden sie umkehren, also das Volk Israel. Sie werden sich dem Herrn, ihrem Gott, zuwenden und ihrem König aus der Nachkommenschaft Davids. Sie werden dem Herrn voll Ehrfurcht dienen und alles Gute allein von ihm erwarten. So geschieht es am Ende der Zeit. Und so sehen wir, was es bedeutet, dass Jesus König genannt wird. Das ist etwas anderes, wie wenn wir an einen menschlichen König denken. Deshalb ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, weil wir Menschen einen König brauchen, weil wir Gott als König ablehnen. Und jeder tut, was er will, wenn man es mit den Worten von Richter nehmen möchte. Aber doch nun sitzt er auf dem ewigen Thron und regiert über die ganze Welt. Und so wird Jesus im Neuen Testament eben auch als Sohn Davids bezeichnet, der eben all diese Verheißungen von einem messianischen König, dem Nachkommen von Davids, erfüllt. Auch direkt vor unserer Geschichte mit den Sterndeutern wird diese Verbindung hergestellt. nicht nur zu David. Wir haben gesehen, wie das Königtum eben bei Abraham das erste Mal erwähnt wird, dann Jakob, Juda und David. Und in Matthäus 1 werden die Vorfahren von Jesus aufgezählt. Und dort heißt es, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder und so weiter. Und dann kommt später Isai, der Vater des Königs Davids. David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uriah und so weiter. Und dann Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Und eigentlich dieses Wort Christus ist ja auch interessant, weil Christus kommt eben von Messias, ist das gleiche Wort, einfach in Griechisch. Also Christus ist Griechisch und Messias ist Hebräisch. Und das bedeutet gesalbt. Gesalbter König, der messianische König. Jesus ist dieser König, wo wir sehen, dass all diese Namen, die mit diesem Königtum verbunden werden, all diese Personen hier in Matthäus 1 bereits genannt werden. Abraham, Jakob, Judas, David. Es wird gezeigt, ja, dieses Kind, das von den Sterndeutern angebetet wird, dieses Kind ist dieser messianische König. Er ist hier. So viel heißt es auch schon, der Engel Gabriel, der Maria, noch bevor sie schwanger wird. In Lukas 1 heißt es, du wirst schwanger werden, das sagt eben der Engel zu Maria, und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs, und damit ist Israel gemeint, herrschen, und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Ja, in dieser Adventszeit denken wir daran und erinnern uns daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Wir sehen, wie die Sterndeuter, wir stehen wie die Sterndeuter vor diesem Königskind, dem messianischen König. Er ist hier. Und wenn wir weiter nach vorne schauen, dann dürfen wir auch sehen, wie Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist und diesen Thron Davids bestiegen hat, diesen messianischen Thron, wo er herrscht über die ganze Welt. Und wir dürfen auch sehen, dass wenn er wiederkommt, diese Herrschaft für alle sichtbar werden wird. Aber aus der Perspektive von Weihnachten müssen wir sagen, ja, Jesus kam nicht wie ein irdischer König, nicht so wie wir uns Könige vorstellen. Anstatt eben in einem großen Palast, ganz offiziell vor dem Volk, kam er ganz leise im kleinen Bethlehem auf die Welt. Er wurde in eine Futterkrippe gelegt, weil es nichts Besseres da hatte. Ja, und nur die Hirten waren da, weil ihnen Engel begegnet waren. Selbst die Sterndeuter aus unserer Geschichte sind wahrscheinlich einiges später dazugekommen. Es heißt kurz nach diesem Text, Matthäus 2, dass Herodes alle Kinder von 2 Jahren umbringen ließ, weil Jesus höchstens so alt gewesen sein konnte nach dem, was die Sterndeuter Herodes erzählt hatten. Als die Sterndeuter kamen zu Herodes, sagten, wir haben vielleicht vor einem Jahr oder wie auch immer den Stern gesehen, und dann sind sie nicht zu Herodes zurückgegangen, und als sie länger nicht bei ihm waren, hat er gesagt, dann bringe ich alle Kinder in dem Alter um. So, die Sterndeuter waren selber nicht dabei, sondern Jesus kam ganz leise, weil er eben nicht einfach ein irdischer König ist, weil er ganz anders ist, einzigartig. Er ist so viel größer wie jeder irdische König. Das erkannten schon die Sterndeuter. Genau auf diesen König haben alle gewartet. Er ist der von Gott gesandte König, der für immer regiert. Er ist dieser König, der jetzt hier ist. Amen. Ja, wir singen nun gemeinsam ein Lied, das uns auch durch diese Predigtreihe begleiten wird. Ich habe es bereits in der Freitagsmail mit verschickt. Vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch neu, dann kannst du da auch ein